SWR 1 Baden-Württemberg. Radioreport Recht.
Mit Klaus Hempel.
Die Bundestagswahl vorzuziehen, das ist auch mein Ziel.
Das war Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember im Bundestag. Er hat da die Vertrauensfrage gestellt und wie beabsichtigt verloren. So hat er den Weg freigemacht für Neuwahlen. Am Sonntag ist es soweit, dann wird der neue Bundestag gewählt. Es hat ja eine Reform des Wahlrechts gegeben und mit der Reform hat zum Beispiel die Erststimme etwas an Bedeutung verloren. Wir wollen heute klären, was man auch unter rechtlichen Gesichtspunkten am Wahltag beachten muss, wenn man wählen geht. Darf ich zum Beispiel in der Wahlkabine ein Selfie machen und das Foto anschließend auf Instagram oder Facebook posten? Dazu später mehr. Jetzt aber erstmal die wichtigsten Fragen rund um die Wahl selbst. Wir fangen mal mit ganz grundsätzlichen Dingen an. Bei mir im Studio ist mein Kollege Max Bauer aus der SWR Rechtsredaktion. Max, jeder, der wählt, der hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Wen wähle ich nochmal mit der Erststimme?
Also wenn wir uns den Wahlzettel mal vor Augen führen, da gibt's zwei Spalten, eine linke, eine rechte, links die Erststimme, rechts die Zweitstimme. Und mit der Erststimme, da wähle ich einen Kandidaten, den eine Partei in einem Wahlkreis aufgestellt hat. Und dieser Kandidat sozusagen muss gewählt werden. Eine Personenwahl ist das.
Bei der Erststimme hat's ja mit der Wahlrechtsreform Änderungen gegeben, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber zunächst mal die weitere Frage, wen wähle ich denn mit der Zweitstimme?
Mit der Zweitstimme, da wähle ich gewissermaßen eine Partei, also Parteien stellen Listen auf, Wahllisten. Und wenn ich mich für eine Liste einer Partei entscheide, entscheide ich mich für eine Partei, für ihre Inhalte, für das Politische sozusagen, nicht für eine Person, sondern für Inhalte. Das ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme, einmal Person, einmal Inhalte.
Ich kann ja auch ein sogenanntes Stimmensplitting betreiben. Was ist das eigentlich und wann macht ein solches Stimmensplitting Sinn?
Also ich habe eben, wie gesagt, linke Spalte, rechte Spalte, zwei Stimmen. Ich kann in der linken Spalte eine andere Partei oder den Kandidaten von einer anderen Partei wählen als mit der Zweitstimme, wo ich eben eine Partei wähle. Also es kommt daher, dass ja in unserem Wahlsystem Personenwahl und Parteienwahl kombiniert sind. Ich kann da eben unterscheiden. Das macht im Grunde taktisches Wählen möglich. Also wir erinnern uns an frühere Zeiten, wo es die großen Blöcke gab. Da gab es Rot-Grün und Schwarz-Gelb. Und da haben durchaus die Wähler manchmal eben mit der Zweitstimme zum Beispiel Grün gewählt, mit der Erststimme SPD, den Kandidaten, oder mit der Zweitstimme eben FDP, aber eben mit der Erststimme den CDU-Kandidaten. Ganz einfach, weil eben ein SPD- oder CDU-Kandidat früher, das waren viel größere Parteien damals in Zeiten der Volksparteien, mehr Chancen hatte und da hat man dann taktisch gewählt. Was man vielleicht auch noch sagen kann, dass es eigentlich auch eine ganz schöne demokratische Tradition ist, dass man sagt, okay, ich habe zwar eine Parteienpräferenz, aber mir gefällt ein Kandidat zum Beispiel nicht so gut aus persönlichen Gründen oder wie der redet oder welche Biografie der hat und deshalb wähle ich in meiner Erststimme mal jemand anderen als sozusagen denjenigen, der der Partei angehört, die ich sonst wähle.
Die 5%-Klausel, die gilt ja nach wie vor. Was bedeutet das?
Also wenn eine Partei weniger als 5% der Stimmen bekommt, dann kommt sie nicht in den Bundestag. Also Beispiel 4,9% der Stimmen am Wahlabend, dann sind sozusagen alle Stimmen für diese Partei erstmal verloren. Die Partei kommt nicht in den Bundestag. Ist natürlich Demokratie theoretisch auch ein bisschen ein Problem, weil wenn diese Stimmen verloren gehen, dann ist das natürlich eine Ungleichbehandlung zwischen den Stimmen der Parteien, die in den Bundestag kommen und der Stimmen für die Partei, die jetzt mit 4,9% zum Beispiel nicht in den Bundestag kommt. Das ist aber gerechtfertigt, sagt auch das Bundesverfassungsgericht, denn die politische Stabilität ist so wichtig, dass man mit einer gewissen Hürde, mit dieser 5%-Hürde eben gewährleisten möchte, dass nicht zu viele kleine Parteien im Bundestag sind und dass es nicht zu einer Zersplitterung der Parteien im Bundestag kommt, dass da nicht zu viele kleine Parteien mitreden sozusagen.
Bei der 5%-Klausel, da ist auch wichtig die sogenannte Grundmandatsklausel. Max, was versteht man unter dieser Grundmandatsklausel? Was steckt dahinter?
Also die 5%-Hürde und die Grundmandatsklausel, die gehören im Grunde zusammen. Denn wenn eine Partei sozusagen unter der 5%-Hürde landet, dann hat sie immer noch eine zweite Chance. Nämlich, sie gewinnt sozusagen im ganzen Bundesgebiet in allen Wahlkreisen 3 Direktmandate. Dann kommt sie trotzdem in den Bundestag. Also ein Beispiel bei der letzten Wahl zum Beispiel, da war es so, die Partei Die Linke hat nur 4,9% der Stimmen bekommen, wäre eigentlich nicht reingekommen, aber sie hatte eben 3 Direktmandate. 2 in Berlin, 1 in Leipzig und dadurch ist die Partei nicht nur mit diesen 3 Direktmandaten, mit diesen 3 Kandidaten in den Bundestag gekommen, sondern eben mit einer Anzahl an Mandaten, die diesen 4,9% der Stimmen entspricht, waren, glaube ich, 39 Mandate oder so. Also das ist der Zweck dieser Grundmandatsklausel, dass sie gewissermaßen die Sperrklausel überwinden kann, wenn man eben 3 Direktmandate als Partei bekommt.
Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Erststimme. Da gibt es eine wichtige Änderung. Bisher war es so, also derjenige Kandidat, der in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen holte, der kam früher automatisch in den Bundestag und das ist jetzt nicht mehr so. Was genau hat sich da geändert?
Ja, also das, was sich da geändert hat, das kann man am besten damit erklären, was der Sinn und Zweck dieser Reform war. Es war nämlich so, nach dem letzten Wahlsystem wurde der Bundestag immer größer. Das war ein kompliziertes System aus sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandaten, muss ich jetzt vielleicht nicht erklären. Der Effekt war jedenfalls der, wenn eine Partei sozusagen mehr Erststimmen hatte, als sie nach ihrem Zweitstimmenanteil eigentlich haben sollte, dann durfte sie die behalten. Dann gab es auch wieder Ausgleichsmandate für andere Parteien. Also mit einem Wort, der Bundestag wurde immer größer. Und da hat man sich jetzt gedacht, okay, mit der neuen Reform macht es so, es kommt nur auf den Zweitstimmenanteil an. Also das, was da an Prozenten am Wahlabend zu sehen ist auf dem Balken, darauf kommt es an und danach werden auch die Mandate im Bundestag berechnet. Und jetzt kann es eben sein, eine Partei hat zum Beispiel sehr viele Erststimmen gewonnen, das ist aber auf ein Bundesland gerechnet mehr, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil sozusagen eigentlich zustehen, wie dann ihre Mandate berechnet werden. Und dann kann es durchaus mal sein im Einzelfall, dass in einem Wahlkreis sozusagen ein wirklich gewählter, mit den Erststimmen gewählter Kandidat nicht in den Bundestag einziehen kann, einfach weil seine Partei nach dem Zweitstimmenanteil anders berechnet wird und darauf kommt es nur an. Das ist so der Hintergrund.
Daran sieht man, wie komplex und kompliziert unser Wahlrecht geworden ist. Vielen Dank, Max Bauer, für die Erläuterung. Gleich klären wir auch, was man beim Wahlgang beachten muss, etwa wenn ich aus Versehen an der falschen Stelle mein Kreuz gemacht habe, kann ich dann ohne Probleme einen neuen Wahlzettel verlangen? Klären wir gleich. Rund um die Wahl stellen sich ganz viele Rechtsfragen. Das gilt auch für den Wahlkampf. Was ist da eigentlich erlaubt und was nicht? Folgender Fall, der sich in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz abgespielt hat. Ein Südpfälzer hat sich als Kackhaufen verkleidet und vor einem Wahlkampfstand der AfD gestellt, um so gegen die AfD zu protestieren. Dafür hat er dann vom Ordnungsamt einen Platzverweis bekommen. Ulrike Brandt mit den Einzelheiten.
Patrick Christmann möchte unbedingt zeigen, dass er die AfD, vorsichtig ausgedrückt, nicht mag. Also schlüpft der Südpfälzer in der Neustadter Fußgängerzone in seine Verkleidung und geht zu einem Wahlkampfstand der Partei.
Dann habe ich mich da hingestellt mit meinem Kackhaufen-Kostüm, habe mal ein paar Plakate geschrieben mit keine Scholle für Nazis oder Rassismus ist scheiße, aber auch gegen die AfD, wie Hilfe, ich fühle mich von der AfD angezogen. Stand dann da und habe alleine protestiert und demonstriert.
Christmann findet das lustig, das Ordnungsamt von Neustadt an der Weinstraße nicht. Zweimal stellt er sich in seinem Kackhaufen-Kostüm zum AfD-Stand. Zweimal bekommt er vom Ordnungsamt einen Platzverweis, muss also weggehen. Warum? Das schreibt die Stadt im SWR auf Anfrage.
In diesem Fall überschritt die Protestaktion jedoch die Grenzen einer zulässigen Meinungsäußerung. Der Beteiligte trat in einem provozierenden Kostüm auf und nutzte herabwürdigende Plakataufschriften, wodurch der Informationsstand gestört wurde. Dies führte zu einer erheblichen Beeinträchtigung des politischen Wettbewerbs und verhinderte eine sachliche Auseinandersetzung vor Ort.
Christmann sieht das nicht ein. Er sagt, sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wurde beschnitten und hat schriftlich Widerspruch eingelegt. Für Christmann, den Protestierer im Kackhaufen-Kostüm, spricht, dass er nach eigenen Angaben den Wahlkampfstand der AfD in Neustadt nicht behindert hat. Wer wollte, hätte hingehen können.
Ein Beitrag von Ulrike Brandt. Frage an meinen Kollegen Christopher Andresen. Hat die Stadt hier richtig gehandelt? Wie ist das Verhalten der Stadt denn rechtlich zu bewerten?
Also bei der rechtlichen Bewertung, da muss man zunächst berücksichtigen, dass der Protestierende durch die Aktion seine Meinung zur AfD zum Ausdruck gebracht hat. Die Protestaktion, die unterliegt also der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit, die wird vom Grundgesetz geschützt und dieser Schutz, der reicht nach der Rechtsprechung auch sehr weit. Zum Beispiel ist auch sehr scharfe Kritik erlaubt. Die Stadt muss in ihrer Entscheidung also die Meinungsfreiheit des Protestierenden stark berücksichtigen. Schauen wir uns die Entscheidung mal an, dann sehen wir, die Stadt hat die Beschränkung der Meinungsfreiheit zwar angesprochen, im Ergebnis aber gesagt, dass die Aktion die Grenzen einer zulässigen Meinungsäußerung überschreitet. Sie sagt, der Protestierende habe durch seine Aktion den Informationsstand der AfD gestört. Ob die Stadt damit die Meinungsfreiheit des Protestierenden ausreichend gewürdigt hat, darüber kann man aber trefflich streiten. Der Protestierende hat in jedem Fall die Möglichkeit, das gerichtlich überprüfen zu lassen.
Jetzt hat es ja eine weitere Aktion dieses Mannes gegeben. Wie ist die verlaufen?
Ja, der Mann, der hat sich wieder mit seinem Kostüm vor den Informationsstand der AfD gestellt und spannend ist, dieses Mal wurde er auch nicht weggeschickt. Er wurde lediglich gebeten, so 4 bis 5 Meter Abstand zu halten. Man sieht also, es geht offenbar auch ohne Platzverweis.
Vielen Dank, Christopher Andresen. Bei Protestaktionen müssen die Kommunen und deren Ordnungsämter also immer berücksichtigen, dass die Meinungsfreiheit ein sehr starkes Gewicht hat. Am Sonntag ist es soweit, dann wird der neue Bundestag gewählt. Und jeder, der wählen darf, der hat ja per Post eine Wahlbenachrichtigung bekommen, wo drin steht, wo man wählen darf. Jetzt gehe ich wählen und stelle auf einmal fest, hoppla, ich habe meine Wahlbenachrichtigung nicht dabei. Frage an meinen Kollegen Michael Nordhardt. Ist das ein Problem?
Überhaupt kein Grund zur Panik. Wer diese Wahlbenachrichtigung verlegt hat oder vergessen, der kann fast immer trotzdem wählen. Entscheidend ist nämlich einfach, dass man ins Wählerverzeichnis eingetragen ist. Und solange das gewährleistet ist, kann man am Wahltag einfach ins Wahllokal gehen, muss dann dort einen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen und dann gleichen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer das mit dem Wählerverzeichnis eben ab und man bekommt seinen Stimmzettel. Also wählen ohne Wahlbenachrichtigung ist kein Problem, aber man braucht eben einen Ausweis, damit man vor Ort einfach die Identität nachweisen kann.
Jetzt will ich konkret wählen gehen. Wie ist das? Darf ich denn jemanden mit in die Wahlkabine nehmen?
Nee, in die Wahlkabine darf man wirklich fast immer nur allein. Im Grundgesetz steht, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags in geheimer Wahl gewählt werden. Und wenn jetzt aber jemand mit mir in der Wahlkabine steht, wenn ich da jemanden mitnehme und der sehen kann, wo ich mein Kreuz mache, dann wäre die Wahl ja gerade nicht mehr geheim. Deswegen der Grundsatz, nur allein in die Wahlkabine rein. Ein, zwei Ausnahmen gibt's dann aber doch. Kleinstkinder, die dürfen nämlich mit in die Wahlkabine. Also quasi Babys, die ihre Eltern oder Großeltern wirklich nicht beeinflussen können. Und Personen, die zwingend zur Hilfe gebraucht werden. Also zum Beispiel für Menschen, die wegen der Behinderung nicht alleine wählen können.
Muss ich denn überhaupt beim Wählen in die Wahlkabine gehen?
Ganz klares Ja. Wenn ich nicht per Briefwahl wähle, sondern vor Ort im Wahllokal, dann muss ich in die Wahlkabine. Also an anderen Orten, zum Beispiel auf dem Gang oder am Fensterbrett, da ist es nicht erlaubt. Und wer da sein Kreuz macht, den müssten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dann tatsächlich zurückweisen. Damit das Wahlgeheimnis gewahrt ist, das ist da der Grund für diese Regelung. Was im Hinblick auf das Wahlgeheimnis übrigens auch nicht geht, zum Beispiel aus der Wahlkabine telefonieren oder Kontakt aufnehmen mit dem Wähler oder der Wählerin in der Wahlkabine nebenan. Das geht nicht.
Jetzt kann es ja vielleicht sein, dass ich beim Wahlakt ein bisschen unkonzentriert bin und kreuze da aus Versehen was Falsches an oder ich rutsche mit dem Stift aus. Kann ich dann eigentlich einen neuen Wahlzettel verlangen?
Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Man kann dann eben aufstehen, kann sich beim Wahlvorstand, bei einer Wahlhelferin, bei einem Wahlhelfer melden und sagen, man braucht da einen neuen. Zwingende Voraussetzung ist aber, dass man den ersten Wahlzettel, den alten Wahlzettel vor deren Augen quasi zerreißt, unbrauchbar macht und dann bekommt man einen neuen, kann wieder zurück in die Wahlkabine und kann wie gehabt wählen.
Jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte nach außen über Social Media kommunizieren, dass ich eben jetzt gerade gewählt habe, mache dann Selfie, will diesen Selfie später posten. Und da stellt sich dann die Frage, darf ich in der Wahlkabine überhaupt Fotos machen oder vielleicht sogar filmen?
Nee, das geht nicht. Fotos und Videos in der Wahlkabine sind verboten und sind sogar ausdrücklich verboten, auch Selfies, weil niemand nachvollziehen können soll, welche Person für welchen Wahlvorschlag gestimmt hat. Und auch im Wahlraum können Fotos und Videos verboten werden. Also es muss noch nicht mal unbedingt in der Wahlkabine sein. Wenn die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erkennen, dass jemand sich gegen dieses Verbot verhalten hat, dann müssen sie den Wähler oder die Wählerin zurückweisen. Und da zieht dann auch so ein Argument nicht wie, ich habe das doch noch überhaupt nicht hochgeladen, das ist doch gar nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Fotografieren oder filmen bedeutet eben fotografieren oder filmen. Da gibt es dann keine Ausreden. Bedeutet aber nicht, dass man dann gar nicht mehr wählen darf. Das ist also nicht irgendwie so eine Taktik, mit der Wähler abgehalten werden sollen, davon ihre Stimme abzugeben, sondern man kann dann eben sich einen neuen Wahlzettel geben lassen, muss den alten Wahlzettel vernichten und kann dann in die Wahlkabine und wählen.
Vielen Dank, Michael Nordhardt. Und an der Stelle mal herzlichen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer da draußen, die sich am Sonntag für einen reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl einsetzen werden. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.